Gullideckel auf den Straßen fehlen, Läden haben kaum frische Ware, Benzin ist teuer und schwer zu bekommen. Die meisten Haushalte haben nur für wenige Stunden Strom, sofern sie überhaupt noch Strom haben, und Gas zum Kochen wird so sparsam wie möglich verwendet. Die Lage der allgemeinen Bevölkerung im Libanon ist so schlecht wie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr. Trotzdem geht irgendwie eine Art alltägliches Leben weiter. Der Verkehr auf den Straßen bleibt chaotisch, Menschen gehen zur Arbeit, Tagelöhner warten auf Arbeitgeber, Händler preisen ihre Waren an. Wirkliche Hoffnung, dass die nun seit 2 Jahren andauernde Krise bald vorbei ist, haben nur die optimistischsten Menschen. Und Wahlplakate mobilisieren zur Parlamentswahl, die eigentlich mit einer neuen Regierung zu einer Lösung der Krise führen könnte. Denn am 15. Mai ist im Libanon Wahltag. LibanesInnen, welche in anderen Ländern leben, sind jetzt schon dabei, ihre Stimme abzugeben, damit diese rechtzeitig vor Ort sind. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, eine neue Regierung zu wählen, welche das Land aus der andauernden Krise herausführen soll. Doch wer Nachrichten aus und über dem Libanon liest, merkt schnell, dass die Erwartungen an das Ergebnis der Wahl gedämpft sind. Eine neue Regierung wird wohl kaum das Land aus der jetzigen Krise retten können, so der allgemeine Tenor. Wieso ist die Situation so festgefahren und welche Wege könnten der Bevölkerung aus der Krise helfen? Schon mehrere Monate vor der Wahl prognostizierte Heiko Wimmen, dass mit dem Wahlergebnis die andauernde Krise erstmal nicht vorbei sein wird.
Das neue Parlament wird nicht unglaublich viel verschieden von dem bisherigen sein. Die Machtbalance zwischen dem Pro-Hisbollah-Camp und dem Anti-Hisbollah-Camp, das ist halt immer noch die große Frontlinie. Die Machtbalance mag sich vielleicht ein wenig verschieben, aber am Ende stehen wir mehr oder weniger vor der gleichen Konfiguration wie vorher. Das bedeutet, dass die Regierungsbildung wahrscheinlich schwierig sein wird. Und natürlich, solange keine Regierung da ist, gibt es auch keine Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds, gibt es keine Vereinbarungen, die geschlossen werden können. Gibt keine Reformen, die umgesetzt werden können und so weiter und so fort. Das heißt, man verliert noch mehr Zeit. Dazu kommt, dass im Oktober muss dann auch ein neuer Präsident gewählt. Und der Präsident wird vom Parlament gewählt. Das heißt also, da sitzen dann eben die Leute zusammen ab Juni dann, versuchen eine Regierung zu bilden, wissen aber natürlich, dass in 3 Monaten sich auch über einen neuen Präsidenten einigen müssen. Das heißt, die Verhandlungen werden noch einmal komplizierter. Es steht noch einmal mehr auf dem Spiel. Wahrscheinlich kommt man dann nur mit einem Package-Deal zum Ziel, weswegen wir uns wahrscheinlich, ich fürchte, darauf einstellen müssen, dass wir wieder 6 Monate vielleicht ohne Regierung dastehen werden. Das könnte passieren.
Heiko Wimmen ist Projektdirektor der NGO International Crisis Group und zuständig für Syrien, Irak und Libanon und beobachtet die Lage im Land, um vor allem sicherheitstechnische Analysen für die NGO zu liefern. Die Lage, die er schildert, ist ein ernüchternder Ausblick für die Bevölkerung, die zur Wahl aufgerufen ist. Wieso sollten sie wählen gehen, wenn sich dadurch eh nichts ändern wird? Aber dass sich was ändern muss, ist offensichtlich.
Also der Alltag ist natürlich für viele Leute davon bestimmt, überhaupt erstmal ganz grundsätzliche Lebensnotwendigkeiten zu organisieren, nicht? Also das Strom ist eben das größte Problem. Also wir haben hier in den meisten Teilen des Libanon vielleicht 2 Stunden Strom pro Tag aus dem öffentlichen Stromnetz. Und das funktioniert natürlich nicht. Also du kannst ja nicht mal deine Lebensmittel kühlen, wenn du nur 2 Stunden Strom am Tag hast.
Um an Strom über die öffentliche Versorgung hinauszukommen, muss man private Stromgeneratoren bezahlen. Ein Unterfangen, welches eigentlich nur für die Personen möglich ist, die Dollar verdienen und nicht in libanesischen Lira bezahlt werden. Wer in der eigenen Währung bezahlt wird, hat inflationsbedingt 90% seiner Kaufkraft in den letzten 2 Jahren verloren. Das trifft alle, die nicht aus dem Ausland in Dollar bezahlt werden, also einen großen Teil der Bevölkerung.
Einfach nur, um zur Arbeit zu kommen. Und all das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Das bedeutet, große Mehrheit derer, die in lokaler Währung verdient, die können eigentlich nur überleben, wenn sie jemanden im Ausland haben, der ihnen Geld schickt. Und das spielt hier eine sehr, sehr große Rolle, gerade für die Leute eben, die kein Einkommen haben, das in irgendeiner Weise an den Dollar gekoppelt ist. Die pfeifen wirklich auf dem letzten Loch finanziell und leben von Überweisungen von Verwandten aus dem Ausland.
So reduziert die Bevölkerung, wo es geht, die Ausgaben. Der Stromverbrauch wird runtergefahren auf das Wesentliche. Zum Kochen wird das Gas in Rationen bezahlt, die mühsam zusammengekratzt werden. Kanaldeckel von der Straße und Internetleitungen werden geklaut, um das Metall zu verkaufen. Von den eigenen Besitztümern wird alles verkauft, was nicht mehr dringend gebraucht wird.
Kabel werden gestohlen, um den Kupfer zu verkaufen und so weiter und so fort. Also, und das ist halt eine Frage der Zeit. Also jeder hat halt noch irgendwo irgendwelche Reserven, die er noch irgendwo mobilisieren kann. Und das passiert eben peu à peu. Und es wird eben immer weniger und immer weniger. Und jedes Jahr werden es mehr und mehr, die dann am Ende dann die Gasflaschen abstottern müssen, wenn sie überhaupt noch welche bezahlen können.
So die nüchterne Beschreibung der Lage im Land von Heiko Wimmen. Dabei handelt es sich um eine Krise, die seit 2020 anhält und nun durch die steigenden Weizenpreise infolge des Krieges in der Ukraine erneut verstärkt wurde. Dass es so weit gekommen ist, ist eigentlich keine Überraschung, auch wenn der Libanon lange Zeit auf der Oberfläche noch als stabiles Land in der Region wirkte. Der Wechselkurs von Dollar zur libanesischen Lira war jahrelang stabil, die politische Lage angespannt, aber verhältnismäßig ruhig. Doch eine umfassende Rettung des Staatshaushaltes durch internationale Geldgeber wie europäische Staaten oder dem Internationalen Währungsfonds, um die Finanzkrise anzugehen, steht derzeit nicht in Aussicht. Dabei spielt der Libanon in der Region eine durchaus wichtige Rolle. Und für die europäischen Staaten ist ein stabiler Libanon von Vorteil. Das wird ersichtlich, wenn man genauer auf die militärische Zusammenarbeit mit dem Libanon schaut. Seit 1978 gibt es die UN-Blauhelm-Mission UNIFIL im Land, bei der die Bundeswehr inzwischen auch beteiligt ist.
Und zwar geht es darum, vor allen Dingen die Küstenüberwachung zu übernehmen. Die deutsche Marine ist halt an der Küste entlang zwischen dem Libanon und Zypern aufgestellt und kontrolliert da nach offiziellen Angaben Frachter und Schiffe, die vermeintlich Waffen oder waffenfähiges Material transportieren sollen, dass eben der Waffenschmuggel eingedämmt werden könnte darüber. Das war der ursprüngliche Plan, aber wenn man sich jetzt die genauen Berichte anschaut, dann stellt man tatsächlich fest, dass da bisher zumindest nicht so wirklich Waffen gefunden wurden. Also man kann online auf der Seite der Bundesmarine das auch nachlesen, dass da, also da sind persönliche Aussagen von den Soldatinnen, die dort tätig sind, dass die selbst eigentlich noch keine illegalen Waffenlieferungen oder Waffenschmuggel aufdecken konnten.
So beschreibt Nabil Sourani von der Informationsstelle für Militarisierung in Tübingen den Auftrag der Bundeswehr. Die UNIFIL-Mission startete ursprünglich mit dem Ziel, während dem libanesischen Bürgerkrieg humanitäre Hilfe zu leisten und um dem Abzug israelischer Truppen sowie der Wiederherstellung der Autorität der libanesischen Regierung im Süden des Landes zu gewährleisten. Das Mandat wurde mehrmals angepasst, insbesondere 2006 nach dem Krieg zwischen der Hezbollah und Israel, der vor allem im Süden des Landes ausgetragen wurde. Seither zielt die Mission darauf ab, bewaffnete Konflikte zu unterbinden und die libanesische Armee dabei zu unterstützen, die Kontrolle im Land auszubauen. Das ist auch der Kontext, in dem die Bundeswehr aktiv ist. Nabil Sourani berichtet, dass 4 Militärboote der Küstenwache übergeben wurden, mit denen eine lückenlose Küstenüberwachung ermöglicht werden soll. Eine Küstenüberwachung, welche Teile des vorgelagerten Grenzregimes der EU sind, mit dem die Flucht über das Mittelmeer nach Europa unmöglich gemacht werden soll.
Also die libanesische Marine ist jetzt mit Booten ausgestattet, mit Radarstationen ausgestattet und kann die Seewege an der Küste besser überwachen. Und sorgt halt auch dafür, dass Boote, die mit Geflüchteten ablegen, dass sie wieder zurückgebracht werden. Also dass man die Geflüchteten einfängt, bevor sie überhaupt nach Zypern kommen können. Die zyprischen Marinekräfte waren auch schon bei einigen Übergriffen gegenüber Geflüchteten beteiligt, also Pushback-Aktionen, die da stattgefunden haben. Und die libanesische Armee oder die libanesische Marine ist da halt auch dran beteiligt. Das heißt, selbst wenn das offiziell jetzt nicht das Ziel war, ist es vollkommen unerheblich, weil jetzt ist es halt auch die Aufgabe der Marine, diese Arbeit zu übernehmen.
Diese Aufgabe ist gerade beim Libanon kaum zu unterschätzen. Sind seit dem arabischen Frühling und dem folgenden Bürgerkrieg in Syrien sowie den Kämpfen mit dem IS in Syrien und im Irak in libanesischen Geflüchtetenlagern derzeit doch 1,5 Millionen Menschen, für die es im Libanon kaum Perspektiven gibt. Vor allem nicht seit Beginn der Krise. Eine Zahl, die umso beeindruckender ist, wenn man bedenkt, dass dadurch ein Viertel aller Menschen im Libanon Geflüchtete sind. Ein stabiler Libanon, mitten im konfliktreichen Nahen Osten, ist also alleine aus geostrategischen Gründen im Interesse der Europäischen Union und der USA. Das dürfte einer der Gründe sein, warum schon seit Jahren der Libanon unterstützt wurde, so Heiko Wimmen.
Und gerade eben auch in dieser Region, wo halt externe Akteure, also hier die Europäer zum Beispiel, eben immer sehr besorgt sind, dass nicht noch ein Land den Bach runtergeht, ja, dass nicht noch ein Land destabilisiert wird, zumal ein Land, das viele Flüchtlinge beherbergt. Und da deswegen ist halt immer wieder Geld geflossen zu einem Zeitpunkt oder in Situationen, wo man eigentlich hätte sagen müssen, nee, das geht eigentlich nicht mehr. Das kann man nicht mehr machen. Aber es passierte trotzdem, nicht? Und das geht schon seit 20 Jahren so. Also ich habe mal vor einem Jahr ungefähr mit einem französischen Finanzmenschen gesprochen. Er meinte zu mir, er war eben dabei in den frühen 2000ern, als die erste Serie von Krediten sozusagen von den Europäern kam. Die erste große Geberkonferenz passierte in Paris damals im Jahr 2000, war das schon. Und da war Libanon schon mal pleite oder nicht mehr weit weg davon. Und
seither gab es immer wieder Geberkonferenzen, die immer wieder neue Kredite vergaben, verbunden mit Konditionen, welche Reformen vollzogen werden müssten. Der Staat sollte seine Institutionen stärken, öffentliche Finanzen sollten beaufsichtigt werden, das Beschaffungswesen kontrolliert und ein nennenswertes Sozialsystem aufgebaut werden.
Nichts wurde umgesetzt. Nie wurde irgendetwas umgesetzt. Aber die Erwartung war eben immer, nun gut, Libanon ist eben in dieser Position. Niemand möchte, dass das Land pleite geht, also wird im Zweifelsfall das Geld wieder fließen. Das war dann eben nicht so. Nach 2016 floss kein Geld mehr und dann war irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht.
Mit dem Ende weiterer Kredite begann die finanzielle Krise, denn das Land hatte wenig exportiert und viel importiert, was mit Dollar aus Krediten bezahlt werden musste. Solange das Geld von internationalen Hilfen, Investoren und Auslandsüberweisungen da war, funktionierte das System. Nach 2016 versuchte die Zentralbank noch den Wechselkurs mit Geldreserven stabil zu halten. Doch 2019 waren auch diese Reserven aufgebraucht und der Wechselkurs brach ein, was zu der Inflation führte, welche für die aktuelle Lage verantwortlich ist. Die Regierungen der letzten Jahre prangerten an, dass sie Kredite bräuchten, um mit der Krise umgehen zu können. Kredite, die im humanitären Bereich auch durchaus weiterhin gegeben werden. Doch die Wirtschaftsweise wurde die letzten 30 Jahre nicht angefasst. Heiko Wimmen von der NGO Crisis Group sieht die Weigerung, mehr Geld zu geben, durchaus als gerechtfertigt an.
Das sind, denke ich, auch richtige Argumente. Wenn zum derzeitigen Zeitpunkt, wo dieses politische System komplett unreformiert ist, wieder Geld hineingepumpt wird, dann wird dieses Geld versickern. Es wird nicht zu den Zwecken gebraucht werden oder eingesetzt werden, für die es aufgebracht wird. Schlichtweg, weil das politische System geprägt ist von Korruption und Klientelismus und von einer sehr, sehr geringen Governance Capacity. Also tatsächlich Dinge umzusetzen, politisch umzusetzen oder zu implementieren, die dann vielleicht irgendwo entschieden werden auf einer legislativen Ebene. Das dann aber tatsächlich umzusetzen, die Kapazität dafür ist extrem gering. Solange das nicht passiert, wäre es wirklich verfehlt, hier Geld reinzupumpen. Weil es wird nichts zu nichts führen, es wird nur den Schuldenstand noch weiter erhöhen. Tatsache ist, was ich vorhin beschrieben habe, also dieses jahrelange Verschleppen von Reformen, dieses jahrelang dabei zuzuschauen, wie die Schulden sich immer höher aufgetürmt werden, wie das finanzielle System immer mehr in Schieflage gerät. Und niemand greift ein und niemand tut was daran. Das haben die Libanesen sich nun wirklich selber eingebracht. Das ist einfach so.
Wieder einmal zeigt sich eine vertraute Krisendynamik. Ein Land bzw. ihre Bevölkerung habe sich jahrelang nur verschuldet und sei deswegen selber schuld, wenn nun kein Geld mehr da ist. Doch wichtig ist, dabei zu unterscheiden, wer welche Rolle spielt, wie Nabil Sourani von der Informationsstelle für Militarisierung in Tübingen klarstellt.
Ja, das ist ein unglaublich krasses Ungleichgewicht oder Unverhältnis. Also es ist ja weltweit schon sozusagen, spricht man von den 1%, die das Vermögen von mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung besitzt. Und im Libanon ist es sozusagen nochmal ein bisschen krasser. Ich würde auch behaupten, das ist ganz normaler Austeritätssprech der EU und der Weltbank oder den USA über den Verhältnissen leben. Dann ist die Frage, wer lebt denn über seinen Verhältnissen dort? Ist es der Bauer, der gar nicht in der Lage ist, seine Familie zu versorgen? Oder ist es halt einer der reichen Politiker, die dann in Beirut mehrere Yachten stehen haben? Also die Großteil der politischen Elite im Libanon ist ja auch in die Wirtschaft, ist ja auch die wirtschaftliche Elite. Die sind da direkt mit integriert und die sind auch im Bankenwesen direkt integriert. Das heißt, also möglicherweise leben die tatsächlich über ihren Verhältnissen. Ja, aber das ist ja international auf jeglicher Ebene wird ja immer so argumentiert. Aber wie kann man denn das auf eine Normalbevölkerung übertragen? Wer lebt denn als normaler Bürger über seinen Verhältnissen?
Über Jahre hat die politische Elite im Land eine Wirtschaftspolitik gefahren, welche irgendwann in dieser aktuellen Finanzkrise enden musste. Die Hoffnung ist also nun mit den anstehenden Wahlen, dass mit einer neuen Regierung endlich Reformen eingeleitet werden, um dann eine Rettung aus der Krise zu ermöglichen. Doch einige Versuche, andere Wege einzuschlagen, gab es schon. Das Problem liegt eher in der festgefahrenen Machtstruktur im Land, welche solche Vorstöße immer wieder erfolgreich verhindern konnte. Der Libanon ist zwar eine parlamentarische Demokratie, doch die Verfassung sieht eine starke konfessionelle Aufteilung der Ämter vor. So muss der Präsident ein maronitischer Christ sein, der Premierminister ein sunnitischer Muslim, der Parlamentssprecher ein schiitischer Muslim und ihre jeweiligen Stellvertreter dem orthodoxen Christentum angehören. Die Idee dahinter war es, konfessionelle Konflikte nach dem Bürgerkrieg zu vermeiden und die demografische Konfessionszugehörigkeit der 18 anerkannten religiösen Gruppen im Land innerhalb der Regierung einzubinden. Langfristig sollte diese konfessionelle Trennung durch eine Annäherung über die Jahre überwunden werden. Stattdessen setzte sich ein Klientelismus der konfessionellen Gruppen durch, wo die Unterstützung der eigenen Gruppe wiederum Vorteile für einen selber und die eigene Familie mit sich bringt. Bis heute hält sich eine stark klientelistische Struktur, welche durchaus auch Funktionen eines staatlichen Sozialwesens ersetzt und immer wieder zu Spannungen zwischen Bevölkerungsgruppen führt. Vor allem, da diese zusätzlich von den Nachbarländern wie dem Iran und Saudi-Arabien für eigene Interessen ausgenutzt werden. Da bei jeglichen Reformen die eigenen Machtstellungen in Frage gestellt werden, blockieren sich diese Fraktionen gegenseitig. Und auf der Regierungsebene konnte bisher kein Weg aus dieser Lage gefunden werden. In der Bevölkerung hat diese Konstellation schon lange zu einer anhaltenden Resignation geführt, obwohl der Wunsch nach Veränderung stark präsent ist. So singt die französische libanesische Band The New Government im gleichnamigen Lied von 2006 darüber, wie das lyrische Ich den Premierminister umgebracht hat. Der Text ist eine beißende Kritik an den Mafia-Taktiken, die in der libanesischen Politik üblich sind. I killed the Prime Minister. Kill the famous journalist, and the next one on my list was an ancient communist. I blew his car in the daytime, I blew his car in the crowd. I'm so powerful and proud, I'm not getting shouted loud. Doch nicht nur Resignation ist die Reaktion auf jahrelange militärische Konflikte, politische Grabenkämpfe und offensichtliche Korruption, welche zur aktuellen und seit 2019 andauernden Krise im Libanon geführt haben. Als die Regierung 2019 eine Steuer auf WhatsApp, Tabak sowie Benzin und Diesel vorschlug, kam es zu Massenprotesten im ganzen Land. In die Geschichte des Landes gingen die Proteste als Revolution des 17. Oktober ein. Als Journalistin beim Disorient-Magazin berichtete Johanna Luther damals von den Protesten.
Und dann hat die Regierung auch sehr schnell gemerkt, dass das vielleicht nicht so eine clevere Idee war und hat die Steuer direkt auch wieder zurückgezogen. Das heißt, es ging eigentlich schon ab dem zweiten Tag überhaupt nicht mehr um diese Steuer, sondern um viel Grundsätzlicheres, nämlich, dass die Leute wirkliche politische Veränderungen wollen, dass sie ihre korrupte politische Elite nicht mehr wollen und sich nach umfassenderen und funktionierenden politischen Veränderungen sozusagen sehen und die einfordern. Und dann haben die Proteste aber eben nicht aufgehört. Das ist ja sozusagen der springende Punkt, weil diese Steuer eben nur die Spitze des Eisberges ist, sozusagen nur Symptom von dieser politischen, von dieser korrupten politischen Elite, der die Leute einfach keine Veränderung mehr zutrauen.
Das Ergebnis war beeindruckend. Die Regierung konnte keine Lösung präsentieren, welche die Protestierenden zufriedenstellen konnte, und der damalige Präsident wurde zum Rücktritt gezwungen. Für eine Zeit wirkte es so, als ob hier eine reale Veränderung im Land bevorstünde. Denn zum ersten Mal wirkte es so, als ob die starren konfessionellen Gräben aufgebrochen werden könnten.
Jetzt war sozusagen, und das ist das unheimlich Beeindruckende an diesen Protesten gewesen, dass die Leute das tatsächlich überwunden haben, also ein sehr großer Teil der Bevölkerung tatsächlich, das erste Mal so richtig zusammenstand, unabhängig davon, ob man jetzt, also zu welcher Partei man gehört, welche Religion man hat, die Leute gesagt haben, diese gesamte politische Elite ist korrupt. Egal, wer da drin sitzt, die sitzen da eigentlich alle drin und wir wären eigentlich alle von denen ausgebeutet, auch wenn wir unseren einzelnen politischen Anführern sozusagen folgen. Und deswegen stehen wir jetzt zusammen als sozusagen libanesisches Volk auf gegen unsere Regierung. Und das war sozusagen so ein Novum in der Geschichte, so ein Moment von, wo libanesische Identität wirklich auch entstanden ist, die eben vorher immer sehr segregiert war, was, glaube ich, sehr viele Leute extrem beeindruckt und auch überrascht hat.
Doch zu dem erhofften radikalen Wandel kam es nicht. Die Proteste wurden von Teilen der klientelistischen Struktur angegriffen und das Militär wurde eingesetzt, um Blockaden zu räumen und Proteste zu unterbinden. Gleichzeitig wurde eine neue Regierung ernannt. Viele der Politiker, deren Rücktritt auch gefordert wurde, blieben in ihrer Position. Trotzdem dauerten die Proteste aber noch eine Weile an. Doch dass ein radikaler Wandel auch heute noch passieren könnte, bezweifelt Heiko Wimmen von der NGO Crisis Group stark.
Die Chance auf eine praktische Umsetzung ist eigentlich gleich null. Am Ende haben alle politischen Akteure eine Rolle oder haben Interessen in diesem System, haben eine Position in diesem System, haben Einfluss in diesem System über Regierungspositionen, über öffentliche Ressourcen, wie viel geringer die auch jetzt sein mögen als vorher. Natürlich gibt es da jetzt sehr viel weniger Ressourcen, die man sozusagen zu der eigenen Gefolgschaft umleiten kann, um da im Tausch gegen politische Loyalität. Das ist ja, wie Klientelismus funktioniert. Aber deswegen werden diese Parteien natürlich trotzdem die Kontrolle über diese Ressourcenströme, über diese Entscheidungskompetenzen, über die Institutionen nicht aufgeben. Zumal es ja so ist, dass am Ende, wie die Reformen nun genau umgesetzt werden, wer von diesen Reformen profitiert oder wer weniger verliert als andere, wie auch immer das dann am Ende ausgeht, dafür ist ja entscheidend, ob Partei X oder Y weiterhin eine zentrale Position in diesem politischen System habe. Solange ich als Partei ein Veto, sozusagen ein Vetospieler bin in diesem System, solange man mich braucht, solange man meine Kooperation braucht, um irgendetwas umzusetzen, solange habe ich natürlich als Partei Verhandlungsmacht und kann für mich als Partei, für meine Interessen, die Interessengruppen, die ich vertrete, etwas herausholen. Insofern wird keine dieser Gruppierungen eine dramatische oder einen radikalen Abkehr von dem derzeitigen System mittragen.
Einer der Akteure, welche laut Nabil Surani von der Informationsstelle für Militarisierung in Tübingen solch einen radikalen Wandel nicht mittragen werden, ist die libanesische Armee, welche im Rahmen der UNIFIL-Mission aufgebaut und ausgebildet wurde.
Das Militär oder die Sicherheitskräfte, die üben in erster Linie Sicherheit für das herrschende Regime aus und nicht für die Bevölkerung. Letzten Endes sorgt ja sozusagen das Militär oder die Polizeikräfte, die sorgen ja dann dafür, dass Anspruch oder die Idee der Bevölkerung, und das ist einfach ein revolutionärer Anspruch, der da besteht, das hat man 2019 sehr deutlich gehört und gesehen, es geht nicht darum, das System zu reformieren, in seiner jetzigen Form irgendwie an kleinen Stellschrauben zu verbessern, sondern es ging um eine tatsächliche Revolution. Und die Revolution wird halt durch die Sicherheitskräfte torpediert und halt auch dadurch, weil massiv aus dem Ausland Einfluss in diese Bereiche stattfindet.
Es zeigt sich immer wieder, dass die Machtstrukturen im Libanon, die auf Klientelismus aufbauen, eine Lösung aus der finanziellen Krise nicht hervorbringen werden. Als 2020 der Staat endgültig bankrott war und die Inflation schlagartig anstieg, begann eine politische Achterbahnfahrt, die nochmal komplizierter und chaotischer wurde, als im August im Hafen von Beirut ein Lager von Ammoniumnitrat explodierte und einen großen Teil der Hauptstadt zerstörte. Es dauerte ein ganzes Jahr, bis die politischen Eliten sich wieder auf eine neue Regierung einigen konnten, welche jedoch mit der Aufklärung der Explosion und weiteren Machtkonflikten volatil blieb und keine Verhandlungen für neue Kredite oder gar Reformen zu Ende führen konnte. Im Zuge der Pandemie und dann auch des Krieges in der Ukraine wurden nun immerhin im Gesundheitsbereich und zur Sicherstellung der Lebensmittelversorgung ein paar Kredite vergeben, unter anderem von der ehemaligen Kolonialmacht des Libanons, Frankreich. Im April, nur einen Monat vor der nun anstehenden Wahl, wurde schließlich ein Kredit mit dem Internationalen Währungsfonds ausgemacht, der wieder bedingt, dass Reformen und Sparmaßnahmen auch verabschiedet und umgesetzt werden. Immerhin macht sich die Vereinbarung im Wahlkampf gut, doch die Reformen und Sparmaßnahmen müssten nun entgegen der Machtinteressen der politischen Eliten auch durchgesetzt werden und nicht nur beschlossen. Um aus diesem Kreislauf der Ineffektivität und des Klientelismus auszubrechen, sieht Heiko Wimmens nur zwei Wege.
eben sozusagen diesem Spiel ein Ende zu setzen oder die Regeln dieses Spiels so deutlich zu verändern, dass tatsächlich diejenigen, die jetzt das Spiel kontrollieren, ihr Verhalten ändern müssen. Der eine Weg, das wurde versucht eben 2019, es wäre eine Massenmobilisierung. Man geht in Massen auf die Straße und versucht, eine Revolution zu erreichen. Ist 2019 gescheitert, aus Gründen, die immer noch gelten. Unter anderem aus dem Grund, dass die politischen Akteure, die das Spiel kontrollieren, sehr gut darin sind, verschiedene Bevölkerungsteile gegeneinander auszuspielen. 2019 hat das gut funktioniert. Dieser konfessionsübergreifende Konsens der Revolution von 2019 hat ungefähr eine Woche gehalten im Nachlauf. Und heute sind wir diese Gräben, die die Menschen voneinander trennen und die es den politischen Spielern erlauben, die gegeneinander auszuspielen und zu manövrieren und selber die Kontrolle zu behalten. Die Gräben sind tiefer geworden. Die sind nicht eingeebnet worden. Und der zweite Weg daraus wäre bei den Wahlen, die jetzt anstehen im Mai, neue Parteien zu wählen. Neue Bewerber, die das bestehende System herausfordern. Auch da gibt es leider keinen großen Anlass zum Optimismus. Schon allein deswegen, weil sich diese neuen Parteien bislang nicht formiert haben. Weil sich die Gruppen, die 2019 bei der Revolution dabei waren und dann im Anschluss versucht haben, sich politisch zu formieren und politische Plattformen zu bilden, bislang da keinen Erfolg hatten oder sich vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigen, vor allen Dingen mit Konflikten untereinander beschäftigt sind und keine wirklich glaubhafte politische Alternative formulieren können, mit der sie wenigstens die Leute anziehen könnten, die sagen können, okay, also was immer mir diese Parteien noch anbieten können, was immer sie mir versprechen, also wie immer sie mir versuchen, Angst zu machen vor anderen Bevölkerungsgruppen, um mich sozusagen dazu zu zwingen, sie zu unterstützen. All das interessiert mich nicht mehr, all das glaube ich nicht mehr, das ist alles Unfug, ich will etwas Neues. Das Potenzial gibt es. Niemand weiß genau, wie groß es sein mag, aber das Problem ist tatsächlich, es gibt keine politischen Kräfte, die wirklich dieses Potenzial glaubwürdig ansprechen können.
Die Wahlen selber werden voraussichtlich keine großen Überraschungen mit sich bringen. Die Regierungsbildung wird wieder lange dauern, vor allem da im Oktober noch die Präsidentschaftswahl ansteht. Bis dann wieder neue Verhandlungen mit internationalen Geldgebern anlaufen und vor allem abgeschlossen werden, wird es auch dauern. Erschreckend ist, dass die Lage der Bevölkerung die politischen Eliten bisher nicht dazu bewegt hat, ihre eigenen Interessen hinten anzustellen und an funktionalen und bald greifenden Lösungen zu arbeiten. Im nächsten halben Jahr wird sich die Lage voraussichtlich nicht verbessern und wegen des schwachen Staates die Abhängigkeit von den konfessionellen Fraktionen, welche ihre Klienten Vorteile versprechen, zunehmen. Es könnte also erneut zu einer Erosion des Staates und einer Aufteilung der Machtgebiete und Sicherheitsaufgaben in diesen auf die politische Fraktion im Land kommen.
Es wird wahrscheinlich nicht zu einem Bürgerkrieg führen, wie wir das aus den 80er, 90er oder aus den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren gekannt haben, aber eine generelle, graduelle Destabilisierung der Sicherheitslage ist, denke ich, etwas, das muss man erwarten. Wir werden weiterhin massive Verarmung haben. Der Staat wird eben irgendwann auch nicht mehr, auch das Notwendigste nicht mehr bereitstellen können. Und das bedeutet eben, also diese sozialen Gräben werden sicherlich deutlich tiefer werden. Die Ungleichheit im Lande, die schon jetzt dramatisch ist, wird deutlich zunehmen. Auch damit muss man rechnen. Und es wird keinen Staat mehr geben, der in irgendeiner Weise noch etwas daran tun kann, etwas dazu beitragen kann, das aufzufangen oder zu mildern.
Nabil Sourani sieht die Lage nicht ganz so drastisch. Er sieht durchaus noch ein Potenzial für Veränderungen in der Bevölkerung.
Ich würde behaupten, das ist immer noch da und ist immer noch in Köpfen und die gewissen Erfolge, die jetzt nicht für uns unbedingt so sichtbar sind, aber gewisse Erfolge wurden halt schon erzielt und die bleiben, glaube ich, meines Erachtens dann auch im Gedächtnis drin bei den Menschen. Und es fühlt sich gerade auswegslos an und mit Corona ist es alles noch mal ein bisschen mehr zusammengebrochen oder in sich zusammengefallen. Aber die Forderungen haben sich eigentlich nicht verändert und es wird auch in gewisser Weise umverteilt werden müssen, damit der Leidensdruck der Bevölkerung eben nicht so hoch wird, dass halt es sowieso keinen anderen Ausweg mehr für die Menschen gibt, als auf die Straße zu gehen und zu randalieren und die Revolution auszurufen.
Klar ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass erneut größere bewaffnete Konflikte zwischen den Fraktionen ausbrechen werden. Denn an einer Situation wie zuletzt im libanesischen Bürgerkrieg haben alle Beteiligten derzeit kein Interesse. Und auch die Nachbarländer in der Region haben kein Interesse an einer militärischen Auseinandersetzung im Libanon. Auch klar ist, dass der Internationale Währungsfonds klare Vorgaben gegeben hat, welche Reformen aus seiner Sicht nötig sind. An und für sich wären diese nicht schwierig umzusetzen, doch sie bedeuten auch Kürzungen und Einsparungen bei den öffentlichen Dienstleistungen. Das bedeutet, dass die Hilfsstrukturen, die der Staat überhaupt hat, weiter abgebaut werden. Dabei bleibt unklar, ob dieser Kredit und die damit verbundenen Sparmaßnahmen und Reformen ausreichen werden, um überhaupt einen positiven Effekt auf die Gesamtlage der Bevölkerung zu haben und aus der Finanzkrise herauszuführen. Wenn wie erwartet am 15. Mai wieder die dominanten Parteien an der Macht bleiben, ist also auch klar, dass so schnell die Notlage im Land sich nicht verbessern wird.